Willkommen bei Agraphie, dem Podcast für produktives wissenschaftliches Arbeiten. In diesem Podcast kommen wir mit Personen ins Gespräch, die in irgendeiner Weise im wissenschaftlichen Arbeitsfeld tätig sind. Ganz egal, ob Expertin, Experte, Professorin, Professor oder Mitstudierenden. Wir sind der Meinung, oder wir hoffen zumindest, dass somit jeder oder jede etwas Hilfreiches dabei finden kann. Und wir sind auf jeden Fall sehr dankbar über Feedback, also schreibt uns gerne Feedback oder eine Review auf iTunes oder bewertet einfach den Podcast. Und in der heutigen Episode rede ich mit Tara über das Thema produktiv studieren mit einem Zweitstudium und oder mit einem Nebenjob. Viel Spaß dabei. Hallo Tara, es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Vielleicht stellst du dich einfach gleich selbst mal vor und du sagst mal, was du so machst und wie es dir geht oder was auch immer du sagen willst.
Ja, hallo. Ich heiße Tara Anne Lorenz, aber eben Tara ist absolut genug. Ich studiere Bildungswissenschaft im Master, habe vorher den Bachelor gemacht und jetzt auch ganz vor kurzem den Bachelor in Germanistik abgeschlossen und habe mich in beiden Studien mit Medien beschäftigt und das sieht man jetzt auch in dem, was ich beruflich mache. Einerseits bin ich beim Projekt Data Talks, da geht es um Workshops für Jugendliche zum Thema Datenkritik. Andererseits arbeite ich im SOS Kinderdorf als Medienbeauftragte, mache aber auch Legasthenie-Training. Und auf der Uni bin ich jetzt Studienassistentin seit neuestem im Bereich Sozialpädagogik und beschäftige mich allgemein mit Medienrezeption und Bildung. Also mit dem Zusammenhang von Medien und Bildung. Und man sieht, glaube ich, drinnen in allen meinen Tätigkeiten ist sowohl irgendwie was mit Sprache zu tun hat, aber auch eben was mit Medien zu tun hat oder mit Pädagogik und Bildung.
Ja, also das ist super viel und auch wenn es alles mit einem Thema zu tun hat, sind es ja doch unterschiedliche, sage ich jetzt mal, beim Studiengang unterschiedliche Studienprogrammleitungen oder der Job sind dann unterschiedliche Arbeitgeber und das benötigt sicherlich viel Koordination, sage ich jetzt mal. Und dann wollte ich dich fragen, ob du ob dir ganz bewusst irgendwelche Herausforderungen aufgefallen sind, wo du jetzt sagen würdest, ja, Personen, die jetzt nur einfach studieren, sind einfach nicht mit solchen Sachen konfrontiert, sage ich jetzt mal.
Ja, das erste ist sicher das Administrative. Also es gibt einfach unterschiedliche Anmeldezeiten zum Beispiel. Das ist etwas, das merkt man relativ schnell, wenn man sich anmelden will, aber das erfordert dann halt auch natürlich eine gewisse Koordinationsfähigkeit, weil man an sich, glaube ich, zeitlich sehr gut strukturieren muss mit zwei Studien. Und rückblickend würde ich wirklich den Leuten eher empfehlen, die Studien entweder versetzt zu beginnen oder wirklich nacheinander zu studieren, weil man bekommt jetzt auch nicht mehr, also Toleranzsemester, sonst sind einfach zwei Semester pro Studium. Und wenn sich aber die Zeiten überschneiden, also ich hatte das so, dass ich im Bachelor Bildungswissenschaft fertig war, aber in Germanistik noch nicht. Und ich habe trotzdem weiter Studiengebühren gezahlt zum Beispiel. Und das heißt, es wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass man mehrere Studien hat oder dass man halt sich nicht Vollzeit auf ein Studium konzentrieren kann. Das heißt, das System steht eigentlich schon ein bisschen einem gegenüber. Und auch organisatorisch natürlich ist es sehr schwierig, gerade wenn man sich für die Seminare oder Übungen vorbereitet und man liest halt zuerst einen Text aus dem einen Studium und dann aus dem anderen, dass man das dann nicht anfängt zu vermischen. Ich mache das dann ganz banal, dass ich das farblich trenne zum Beispiel oder dass ich wirklich an einem Tag mich für das eine Studium hinsetze und am anderen fürs andere. Noch so, ich bin ein großer Fan von To-Do-Listen, ja. Auch die sind natürlich farblich geordnet. Also habe ich eine für Germanistik und eine für Bildungswissenschaft und das ist, glaube ich, ja wirklich so die Grundanforderung, weil sonst kommt man einfach durcheinander und auch so fünf, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich 5 Seminare pro Semester in einem Studium machen möchte ungefähr, damit ich weiterkomme, würde das ja dann heißen, ich müsste 10 machen. Und ich glaube, das wird jeder verstehen, dass das halt ein bisschen illusorisch ist, wenn man daneben noch andere Sachen auch zu tun hat. Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich einfach Schwerpunkte pro Semester gesetzt habe. Also ich habe einfach ein Semester gemacht, habe ich halt nur eine Bivi-Veranstaltung und 4 Germanistik und im nächsten Semester habe ich es andersrum gemacht. oder auch geschaut, dass ich in der Zeit, wo ich viele Seminare bei der BIWI habe, dass ich dann eher Vorlesungsprüfungen in Germanistik mache, damit sich das zeitlich überhaupt ausgeht.
Ja. Das war schon voll viel Input. Aber ja, vielleicht beginne ich jetzt einfach mal da, wo du jetzt gerade aufgehört hast, weil damit hattest du auch begonnen. Das war dieser Vorschlag, dass man versetzt beginnt quasi mit Studieren. Und jetzt gerade hast du gesagt, den Unterschied gemacht zwischen Vorlesungen und Seminaren. Und ja, das ist etwas, das ich mir vorstellen kann, dass das halt organisatorisch sehr schwierig ist und wo man auch selber halt am wenigsten Kontrolle hat, sage ich mal, wenn man beispielsweise Anwesenheitspflichten hat, die sich überschneiden oder so. Ja, deshalb finde ich das ein sehr guter Tipp von dir, dass man das vielleicht versetzt beginnt, weil zu Beginn des Studiums ja öfters also Vorlesungen sind, wo man jetzt nicht zwingend anwesend sein muss. Und dann gegen Ende des Studiums sind es dann eher Seminare, wo man anwesend sein muss und dann ja das auch nicht kann. Und dann wollte ich dich fragen, ob du jetzt vor diesem Hintergrund oft die Seminare quasi noch nach Themen aussuchst oder ob das einfach so etwas ist, was quasi nicht mehr möglich ist und ob du auch noch irgendwie so beispielsweise Blogveranstaltungen hilfreicher findest als normale, also sage ich jetzt mal, die wöchentlich stattfinden und ob du Vorlesungen, ob du da hingehst oder eher nicht oder ob du auch beispielsweise auf so Online-Angebote zurückgreifst oder sowas, beziehungsweise ja, wie deine Strategien sind, außer jetzt versetzt zu studieren, um mit solchen Problematiken umgehen zu können.
Also es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn es viel Unterstützung über Moodle gibt, wenn es Skripten gibt. Also Vorlesungen, wo klar war, da gibt es nur die persönliche Mitschrift, die ich erstellen muss während dem Semester, das war für mich nicht möglich. An sich war es halt in Germanistik auch so, dass es sehr viel Übungen gibt am Anfang, zum wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel, mit Anwesenheitspflicht. Und eben auch da wäre es dann halt besser, wie du gesagt hast, das dann versetzt zu machen, weil man dann Vorlesungen dazu nehmen kann, die vielleicht einem auch thematisch dann nicht so schwer fallen. Ich hatte halt immer den Anspruch, für mich zu studieren. Also ich wollte Sachen besuchen, die mich interessieren, die irgendwie ja, mein Weltbild erweitern. Ja. Und deswegen habe ich halt einfach auch in manchen Semestern dann weniger belegt, weil es mich nicht interessiert hat, das Angebot oder vieles davon oder weil es sich stark überschnitten hat. Und das ist auch der Grund, warum ich so lange Germanistik studiert habe. Also ich glaube, da muss man einfach selber entscheiden, was einem da wichtig ist. Und man hätte es wahrscheinlich viel schneller durchbringen können oder ich hätte es viel schneller durchbringen können, aber dann hätte ich eben genau auf das verzichten müssen, mir irgendwas nach Interesse auszusuchen. Und weil du gesagt hast, Blog-Lehrveranstaltungen, das war natürlich super, weil das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn dann alle Blöcke gleichzeitig sind. Also das hat mir immer sehr geholfen. Das mit den wöchentlichen Lehrveranstaltungen ist zusätzlich noch schwer, weil ich relativ lange auf die Uni fahre. Also ich brauche eine Stunde oder so her. Das ist auch da, sind dann halt die Blog-Lehrveranstaltungen am Wochenende super, weil ich dann einfach insgesamt nicht so viel Zeit in das investieren muss und auch viel mehr dann zu Hause machen kann.
Und wie würdest du sagen, ist es mir nur gerade eingefallen, mit so Sachen wie Gruppenarbeiten oder so, also in vielen Seminaren ist das ja vorausgesetzt oder dass man mindestens ein Referat gemeinsam macht oder so. Und ich stelle mir das auch super schwierig vor, wenn man schon einen gut strukturierten Zeitplan hat und wie du vielleicht auch mit To-Do-Listen arbeitet und wenn dann aber Leute dazwischen kommen und sagen, hey, komm, wir treffen uns doch dann und dann oder hast du irgendwie einen Umgang mit solchen Sachen oder schaust du eher für dich alleine zu arbeiten oder vielleicht könntest du im Allgemeinen ein bisschen auf deine Seminarvorbereitung eingehen, weil es ist auch ein Grund, weswegen ich dich eingeladen habe, weil du trotz zwei Studiengänge jetzt nicht den Eindruck vermittelt hättest, als hättest du dich gar nicht vorbereitet oder würdest irgendwie trotzdem nur auf Mindestsachen studieren. Also
ich mag Gruppenarbeiten und deswegen versuche ich natürlich, oder habe ich immer versucht, dass sich das irgendwie zeitlich ausgeht, aber ich bin einfach sehr froh über das Internet, weil dann mit Google Docs zum Beispiel oder dann einfach auch mit Videokonferenzen, das ist dann natürlich schon viel leichter für mich. Das Problem ist halt, dass nicht alle Studierenden damit so gut umgehen können oder das auch überhaupt wollen. Und da muss man halt auch das Glück haben, dass man dann in eine Gruppe kommt, die mit dem umgehen können und die das auch irgendwie wollen. Also das waren immer sehr einfache Referate, wenn wir da einfach den Großteil online machen konnten und uns dann zum Beispiel nur einmal getroffen haben, ein paar Tage vorher, um alles nochmal durchzugehen, durchzubesprechen. Oder auch andersrum, dass man sich vorher trifft, mal überhaupt spricht über den Ablauf vom Referat oder was die zentralen Punkte in dem Text sind, den man vorstellen soll oder wie auch immer. Und man dann einfach die konkrete Bearbeitung online macht.
Ja, also, das finde ich einen super Tipp. Also weil das habe ich auch gemerkt, dass oft so Gruppenarbeiten, wo man sich dann trifft, um gemeinsam etwas zu erarbeiten, dass das im Endeffekt nicht wirklich oft produktiv war. Im Endeffekt war das dann eher einfach so sehr zeitfressend. Erstens wegen der Hinreise und Zurückreise, die bei dir dann auch länger dauert. Und das andere einfach, ja, weil dann nicht wirklich jeder sein Maximum geleistet hat, quasi, weil jeder dachte, okay, wir sitzen jetzt eh in der Runde. Und ja, ich finde das ein super hilfreicher Tipp, dass man dann vielleicht auch einfach sich abspricht und dann die Sachen aufteilt und jeder arbeitet dann zu Hause. Ja, genau. Und dann hast du noch vorhin gesagt, dass du mit To-Do-Listen arbeitest und auch die Texte, dass du da sehr viel mit Farben arbeitest, um das so zu trennen. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen mehr sagen, das erscheint auch noch sehr interessant.
Also ich habe keine klassische To-Do-Liste am Papier meistens, sondern ich habe eine App, da kann man mehrere Listen erstellen und da habe ich eben auch schon eigene Listen für die Seminare zum Beispiel, wo ich auch mit einspeichere gleich, bis wann ich das gelesen haben muss. Da schreibe ich mir auch immer gleich dazu, wie viele Seiten das sind. Und stellen mir dann Benachrichtigungen ein, eben bei einem, weiß nicht, 50-Seiten-Text brauche ich halt schon mit Arbeit und so nebenbei mindestens 3 Tage. Das heißt, ich speichere mir dann auch wirklich Benachrichtigungen ein, hey, mach das jetzt. Und das funktioniert dann ganz gut. Eben die farbliche Trennung ist für mich persönlich sehr wichtig, es gibt sicher auch andere Strategien, aber dass ich das einfach mal in unterschiedlichen Ordnern drinnen habe, dass ich das auch mit unterschiedlichen Farben markiere, mir Notizen in unterschiedlichen Farben mache, nämlich auch danach, weiß nicht, nach kritischen Punkten oder wichtige Definitionen oder so, auch das unterscheide ich meistens irgendwie nochmal farblich. Und ich glaube, man muss halt aufpassen, wie die Sachen aufgebaut sind, mit denen man sich beschäftigt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel viele Übungen hatte, wo es wirklich eben um Methoden gegangen ist, ist mir das schon ein paar Mal passiert, dass ich dann im Seminar beim Sprechen in der Runde angefangen habe, Sachen zu vermischen. Und das ist auch was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man sich mit Wissenschaftstheorie ein bisschen auseinandersetzen sollte, mit Wissenschaftsgeschichte und mit der Geschichte der eigenen Disziplinen. Weil ich da dann auf ganz viel draufgekommen bin, was die unterschiedlichen Arbeitsweisen betrifft. Also in Germanistik war es immer so, wenn du den Methodenteil erklären kannst, warum du das so machst und wie du es machen wirst, dann passt das schon. Das darf man halt, glaube ich, hier auf der Bibi eher nicht so machen. Oder sollte man vielleicht eher nicht so machen, sondern es ist halt methodisches Vorgehen, korrektes methodisches Vorgehen, hat schon einen anderen Stellenwert. Und das sind, glaube ich, so kleine Fallen, in die man dann immer wieder hineintappt, bis man sich bewusst macht, dass es da einfach einen Unterschied gibt. Einfach weil zum Beispiel Konstitutionsprobleme in der Germanistik überhaupt kein Thema sind. Das heißt, alles, was mit Sprache zu tun hat und was man irgendwie formal beschreiben kann, das ist Wissenschaft. Also ich möchte jetzt keinen Sprachwissenschaftler da irgendwie zu nahe treten oder so, aber das war halt mein Eindruck als Studierende. Und das hat ja dann auch viel mit den eigenen Arbeiten zu tun und mit den Herangehensweisen an die Texte. Also eine kritische Lektüre von Fachtexten hat auch in der Bibi einen ganz anderen Stellenwert. Oder da wird das eigentlich fast erwartet, dass man irgendwas zumindest zum Text sagen kann, wo man sagt, okay, das ist eine offene Stelle oder das ist mir jetzt nicht klar oder da könnte man auch eine andere Definition von Erziehung oder Bildung nehmen. Das sind so Fragen, die werden gar nicht gestellt im anderen Studium, sondern ist das die Definition, es ist halt so. Und maximal noch bei sowas wie einem Textbegriff kann man sagen, okay, der eine definiert so und der andere so. Aber ja, das hat einfach lang gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es da einfach einen Unterschied gibt und dass man deshalb auch anders argumentieren muss, anders Texte lesen muss obwohl meine Studien sicher noch sehr nahe beieinander liegen im Vergleich zu, weiß nicht, Biologie und Bildungswissenschaft zum Beispiel.
Aber das klingt auf jeden Fall nach sehr vielen Kompetenzen, die man da eigentlich mitbringen muss, weil einerseits muss man sich selber ja sehr gut kennen, wenn du beispielsweise sagst, dass du dann genau abschätzt, wie lange du für was ungefähr brauchst und dann sagst, okay, jetzt muss ich beginnen, damit ich rechtzeitig fertig werde. Und andererseits halt auch so, sich in andere Personen oder Gedanken reinversetzen und so genau sich klar machen, okay, was wird jetzt von mir verlangt, dass ich jetzt nicht zu viel mache oder was in die falsche Richtung mache sozusagen. Und glaubst du, das war so etwas, das hast du gleich mitgebracht oder ist es etwas, das du so im Laufe deines Studien oder deiner Studiengänge dir erworben hast und wenn zweites, dann wo? Also, oder kennst du hilfreiche Ressourcen, wo man sich solche Kompetenzen oder Strategien oder so aneignen kann? Oder du kannst auch meinetwegen von den Apps sprechen oder was auch immer dir geholfen hat. Genau, weil ich denke, dass das etwas ist, das klingt alles sehr logisch, wenn man das sagt, aber da steckt super viel dahinter.
Also es war auf jeden Fall ein Prozess, parallel zum Studieren. Also am Anfang habe ich mir gedacht, das sind zwei Studien von der gleichen Uni, das kann man sicher, ist sicher das Gleiche. Und ich hatte dann ja zum Glück im Bachelor BIWI ja auch Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftsgeschichte als eigene Vorlesung. Und wirklich aufgefallen ist es mir eigentlich bei meiner ersten Germanistikarbeit. Da hatte ich nämlich schon eine in Bildungswissenschaft geschrieben und habe dann ganz banal das Literaturverzeichnis so gemacht, wie ich es im BIWI gelernt habe. Und dann hat mich der ganz schief angeschaut und gemeint, ja, Sie können sie ja nicht zitieren. Und ich, ja, wieso nicht? Und dann hat er mir erklärt, naja, wir unterscheiden hier nach literaturwissenschaftlicher Zitation und nach sprachwissenschaftlicher Zitation. Und da ist mir eben das erste Mal so hart auf hart klar geworden, okay, da gibt es wirklich Unterschiede, auf die ich aufpassen muss. Und ich glaube, so wirklich sich das jetzt bewusst erarbeiten im Vorhinein, kann man sich das wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, man muss einfach das eigene Tun stark reflektieren, man muss sich bewusst machen, was eben auch so Paradigmen für Auswirkungen haben auf eine Wissenschaft. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, mit welchem Anspruch ich studiere. Ob ich jetzt das irgendwie weiter wissenschaftlich betreiben will oder eben, ob ich Germanistik studiere, damit ich nachher halt Deutsch Nachhilfe geben kann oder sowas. Ich meine, okay. Das und ich glaube eben, dass es schon noch viel mit dem Inhalt zu tun hat. Also wenn ich mich in Germanistik zum Beispiel auf die ganz formalen Dinge wie Grammatiktheorien beschränke, ich glaube, dann kann man es sehr gut trennen. Schwieriger wird es eben, wenn man sich anfängt, also ich habe mich dann in beiden Studien eben mit Bedeutungskonstruktion beschäftigt. Und da war es oder ist es vielleicht immer noch sehr schwierig für mich, in manchen Punkten zu unterscheiden, was ist jetzt sprachwissenschaftliche Argumentation und was bildungswissenschaftliche. Und ich glaube, da gibt es wirklich kein Patentrezept, sondern ich glaube, da muss man wirklich einfach schauen, okay, ich denke mir das zu dem, stopp, warum denke ich mir das so? Und
jetzt von den logistischen Sachen, also so Sachen wie selber einschätzen können, wie lange brauche ich für, keine Ahnung, für 50 Seiten zum Lesen, wie lange brauche ich zum Schreiben, wann melde ich mich am besten an? Also solche Sachen, hast du dich da unterstützt gefühlt und hast du da irgendwie hilfreiche Tipps von irgendwelchen äußeren Ressourcen oder hattest du dieses Wissen quasi gleich mitgebracht oder hast du halt Tipps, wo man solches Wissen herkommt oder vielleicht, keine Ahnung, ein Buch oder was auch immer, also du musst dich jetzt auch nicht unter Druck gefühlt setzen.
Ja, eben ich habe keinen klassischen Kalender mehr, auch eben keine klassischen To-Do-Listen, ich mache das alles über Apps, einfach weil ich mein Handy immer bei mir habe und dadurch das Handy mich ja auch erinnern kann und ich die Meldung dann wirklich bekomme, das darf man halt dann nicht ignorieren. Also man darf sich dann halt nicht denken, ja, ah ja, mache ich dann eh später, sondern muss man halt wahrscheinlich einfach auch mehrere Apps ausprobieren und schauen, welche so penetrant, wie ich es gerade brauche. Und ich glaube, einerseits muss man sich die Aufgaben gut einteilen, aber das setzt eben voraus, dass ich weiß, wie lange ich brauche. Und das habe ich wirklich einfach so gemacht, dass ich auf die Uhr geschaut habe.
Okay.
Und, geschaut habe, okay, 50 Seiten habe ich jetzt gelesen, dafür habe ich jetzt eben 5 Stunden gebraucht oder ich habe jetzt so und so viele Seiten geschrieben. Wobei beim Schreiben, finde ich, ist das immer noch mal was anderes. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, passt 25 Seiten, eine Woche Zeit, ich dividiere die Seitenanzahl durch die Tage und dann mache ich das so. Sondern da brauche ich schon ein bisschen Inspiration dazu.
Ja.
Und das sind dann, ist dann meistens bei mir eher so, dass ich die ganze Nacht dann oder die halbe Nacht schreibe und dann ist eh die Hälfte der Arbeit schon fertig und dann überarbeite ich es nochmal. Also bei der Vorbereitung auf die Seminare achte ich schon drauf, dass das also gut getaktet ist und gut eingeteilt ist. Beim Schreiben von Arbeiten versuche ich meistens dann die Vorbereitungen und so für das eine Studium komplett wegzulassen, damit ich mich auf die eine Sache fokussieren kann. Weil wenn ich dann beim Schreiben noch, wo ich ja eigentlich kreativ sein soll und Ideen haben soll, die ich da verschriftlichen will, mich dann noch parallel mit anderen Sachen zu beschäftigen, das ist mir nicht wirklich gelungen. Ja. Und auch eben 2 Arbeiten parallel zu schreiben, habe ich einmal gemacht. Das war unwahrscheinlich schwer, wenn man immer wieder eben in diesen anderen Argumentationsstil zurückfällt oder sich dann am Ende fragt, ja, was hat das jetzt mit Bildung zu tun? Und dann kommt man drauf, man sitzt aber eigentlich vor der anderen Arbeit, das muss nichts mit Bildung zu tun haben. Und ich glaube, da gibt es eben nicht wirklich ein Patentrezept, außer wirklich strikte Trennung. Also damit man sich selbst einfach nicht so schwer macht.
Ja. Ja, ich glaube eh, dass es mit Patentrezepten nie so wirklich funktioniert und die Hoffnung hinter dem Podcast ist, dass jeder sich halt etwas rausziehen kann. Aber ich glaube, dass du mit all den vielen Sachen, die du angesprochen hast, sicherlich viele Inputs gegeben hast, die hilfreich sind. Und vor allem halt so Sachen wie, dass man halt beginnt, auch wenn man zunächst noch nicht genau weiß, wie man To-Do-Listen machen soll oder wie viel Zeit man braucht oder so, aber dass man schon, ich finde, das wurde im Gespräch sehr deutlich klar von dir, dass man sich einfach sehr viel selbstkritisch oder einfach selbstbeobachtend mit seinem eigenen wissenschaftlichen Arbeiten auseinandersetzen kann, um so Sachen herauszufinden, wie lange brauche ich für was oder wo habe ich Schwierigkeiten und wo habe ich nicht Schwierigkeiten und welche Art von Seminaren und Lehrveranstaltungen taugen mir und meinem Stil und was halt nicht. Und ich finde, ein anderer sehr hilfreicher Tipp war, dass mit den Online-Sachen halt, dass man auch dann immer abwiegt. Vor allem, wenn man so wie du jetzt gesagt hast, längere Hin- und Zurückfahrten hat, ob man dann beispielsweise schaut, da Zeit einzusparen, wenn man eh schon 2 Arbeiten und 2 Studiengänge hat, dass man dann nicht wöchentlich für eine Stunde, wenn es möglich ist, reinfährt, sondern vielleicht eher Blogveranstaltungen macht oder Sachen halt online macht. Das fand ich auch ein sehr hilfreicher Tipp. Aber es waren sicherlich noch 1000 weitere hilfreiche Tipps. Hast du noch irgendetwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was du noch gerne ansprechen willst?
Wirklich Sinn gemacht hat es für mich erst 2 Studien zu studieren, wie ich Gemeinsamkeiten gefunden habe. Also thematisch jetzt, inhaltlich. Und das war bei mir eben Rezeptionsforschung. Und ich glaube, dass Motivation halt sehr viel mit Interesse zu tun hat. Und wenn man so macht, wie ich es gemacht habe und sagt, ich suche mir die Seminare trotz des Zeitverlusts und möglicherweise Studiengebühren, die ich dann zahlen muss, wenn das für einen möglich ist, nach Interesse aus, dann hat man sich damit, glaube ich, auch gleichzeitig ein bisschen Motivation ausgesucht. Und dann liest man die Sachen natürlich auch schneller und motivierter. Und eine letzte Sache würde ich gerne noch sagen zu diesen Referaten, weil ich finde, das hört man meistens relativ stark, wenn man sich einfach ausmacht, passt, du machst den ersten Teil, ich mache den zweiten und dann referieren wir das. Also ich finde schon wichtig, dass man dann entweder eben in Videokonferenzen oder wirklich in Persona sich noch einmal trifft und das noch einmal durchgeht.
Ja.
Also einfach auch, weil es ja auch interessant ist, was der andere zu dem Text sagt und ob man das jetzt lieber davor macht und es dann getrennt ausarbeitet oder ob man sich am Ende noch mal zusammensetzt, ist, glaube ich, wie es jeder lieber hat. Aber das finde ich schon sehr wichtig, weil das merkt man halt von außen.
Ja, das stimmt, da stimme ich dir ganz sicherlich zu. Und sehr hilfreiche Tipps auch noch jetzt zum Schluss von dir. Und ich kann mir auch super gut vorstellen, dass es halt so ist, wenn man eine Thematik bis gefunden hat, das ist ja auch etwas, das sich erst entwickelt, die so verknüpfend ist, dass man dann vor allem bei gegen Ende des Studiums, wo man selber Sachen produzieren muss, wie Seminararbeiten oder vielleicht Abschlussarbeiten, dass man dann auch Sachen finden kann, die, sage ich mal, Literatur, die man für beide Sachen verwenden kann. Also ich will jetzt ja auf keinen Fall für Eigenplagiat plädieren, aber halt, ja, das ist doch schon, und dann geht man ja auch ein wenig dieser Problematik aus dem Weg, die du vorhin angesprochen hattest, mit, dass sich Sachen überschneiden, weil vielleicht liegt dann auch gerade in dieser Überschneidung, kann man die auch gerade sinnvoll nutzen dann.
Ja, das beste Feedback auf meine Arbeiten habe ich bekommen, wenn ich interdisziplinäre Arbeiten geschrieben habe.
Ah ja.
Also einmal eben, wo es um literaturwissenschaftliche Theorien gegangen und Emotionen im Theater zum Beispiel, das habe ich in verschiedensten Bereichen schon nochmal eingebaut in Arbeiten, aber auch zum Beispiel linguistische Modelle übers Gehirn, über Sprachverarbeitung. Und ich glaube, das setzt halt schon voraus, dass man sich eben schon viel damit beschäftigt hat, was jetzt wirklich der Unterschied in den Disziplinen ist, vom Forschungsparadigma her. Und dass man sich natürlich auch mit Theorien gut auskennt, also zumindest mit dem Paar, mit dem man dann in der Arbeit verarbeitet. Aber das ist dann, also da habe ich dann wirklich verstanden, warum es Sinn gemacht hat, dass ich beide meine Interessen
ja.
Also dann zum Studium gemacht habe. Weil das einen dann schon auch inhaltlich sehr weiterbringt, wenn man dann schon noch andere Zugänge zu dem hat, was man macht. Und ich finde die Arbeiten selber und die Themen selber natürlich auch interessant, aber sie sind auch bei meinen Lesern sehr gut angekommen.
Das ist sehr schön. Also ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, so ist es. Und ja, also ich hoffe, es ist für Leute da draußen genauso spannend, dir zuzuhören wie für mich. Und man findet auf jeden Fall, man erkennt auf jeden Fall, dass du mit Leidenschaft deine Sachen machst. Und ich glaube, das ist immer, wie du gesagt hast, wahrscheinlich eins der wichtigsten Tipps für Produktivität, dass man auch wirklich hinter dem steht, was man macht und es gerne macht. Obwohl halt natürlich immer Sachen mitschwingen, die nicht so super viel Spaß machen, aber ja, also es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Ciao.